und es wird einem 7 bis 10 Jahre lang gesagt, ach, das gehört dazu, das ist ganz normal und das ist einfach nur deine Periode und stell dich nicht so an, bis man dann irgendwie an Menschen gerät, die das ernst nehmen, in den Bauch gucken oder anderweitige Diagnostik machen, die jetzt gerade herauskommt und dann sagen, ah, vielleicht hätten wir dir auch schon vor 7 Jahren glauben sollen. Der Bauplan des Körpers des Menschen ist weiblich. Kam in den letzten Jahren schon auch manchmal auf, dass dann, wenn man nackt ist, die Person sagt, hey, kannst du dir das kurz mal anschauen oder kann ich kurz deinen Rat haben?
Geliebte auf Zeit mit Luisa und Lenia. Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid.
Soll ich jetzt übernehmen?
So cringe Überleitung, okay.
Ne? Ist immer so, Luisa guckt mich dann immer so ganz aufmerksam an, so now it's your turn. Okay, alles klar. Ja, wir sind heute hier mit einem Gast mal wieder. Und zwar ist bei uns zu Gast Dr. Mertcan Uslua. Und wir dürfen dich, glaube ich, liebevoll Mertchi nennen. Ich finde das irgendwie richtig. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Person, wo ein Doktor davor stand, dann mit so einem Namen, mit so einem I hinten dran nennen dürfen. Das ist irgendwie voll die Ehre. Genau, erstmal hallo Mertchi, schön, dass du da bist.
Hi, also ich hoffe, dass wir auch im Laufe des Gesprächs an diesen Punkt kommen, wo sich das rechtfertigt, wo ihr sagt, ja klar nenne ich den Mertchi, ja. Gar kein Ding. Und dass irgendein akademischer Grad oder irgendwas uns nicht trennen braucht, sondern wir einfach ein geiles Gespräch haben. Ich freue mich voll, cool. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, tatsächlich hoffe ich auch, dass wir es schaffen, dass das cringe, ich lerne einen neuen Frauenarztgefühl nicht kommt, weil bei mir, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Linia, aber es ist eigentlich immer so, wenn ich einen neuen Frauenarzt, Frauenärztin treffe, dann bin ich davor schon so genervt, habe so ein Kloß im Hals, weil ich so denke, oh, ich muss ja irgendwann das Thema droppen, dass ich Sexarbeiterin bin und dann kommt immer so, ah ja, wie verhüten Sie denn dann?
Nee, oder dann kommt so, also hatten Sie denn schon Geschlechtsverkehr mit mehr als 5 Menschen? Und so, bisschen. ja, genau, also jetzt hast du schon gedroppt, Luisa. Mertchi ist Gynäkologe und unter anderem aber auch auf Instagram kennt ihr da draußen ihn vielleicht als Gynäkologe. Genau, du klärst da auf. Oder wie sagt man das? Ja, influenzt die Welt auf eine gute Art und Weise und setzt dich so für auch queer, feministische und intersektionale, rassismuskritische Medizin oder Gynäkologie ein. Und ja, darum wollen wir heute mit dir reden.
Schön, dass du da bist.
Ja.
Ey, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass ihr diesen Themen und mir irgendwie auch eine Plattform gebt. Und auch danke für eure Arbeit. Ich freue mich.
Mir brennt gerade so direkt wahrscheinlich die uninteressanteste Frage auf der Zunge, aber also du arbeitest auch so als ganz normaler Gynäkologe in so an so einem Ort, wo dann Menschen hinkommen und dann...
Genau, dieser Ort nennt sich Krankenhaus.
Ach so.
Und die letzten 3 Jahre habe ich in Köln in einem mittelgroßen Krankenhaus gearbeitet, wo ich sehr viel operieren durfte, heißt Gynäkologie so richtig mit Tumorerkrankungen, ganz, ganz viel Endometriose und einfach quasi Notfälle, Geburten, alles was dazugehört und habe da aber seit 2 Monaten aufgehört. Mhm. Seitdem mache ich nur Social Media und in einer Woche fange ich in Düsseldorf an der Uniklinik wieder an, was ganz, ganz Neues, Kinderwunschbehandlung.
Ah,
ich will vor allem für queere Paare einen Zugang dazu schaffen, dass man reproduktionsmedizinische Verfahren, heißt assistierte Schwangerschaft und so ein bisschen schauen, okay, wie kann man dafür sorgen, dass ein Kinderwunsch erfüllt werden kann, sage ich jetzt mal. Und das ist was ganz, ganz Neues für mich, sehr, sehr spannend und hat auch bisher mit diesem aktivistischen und Social-Media-Content, den ich mache, wenig zu tun. Aber ich glaube, ich werde ganz, ganz viel Neues mitnehmen können dafür und ganz, ganz viel Neues lernen. Deswegen eine aufregende Zwischenzeit gerade bei mir.
Aber heißt es, dass in dem Krankenhaus die PatientInnen dann sowieso unter Vollnarkose waren und deswegen gar nicht so diesen Star-Crush von dir so haben konnten, dass die dann so kommen und dann so, oh mein Gott, das ist dieser Typ, den ich von Instagram oder aus diesem Podcast oder sowas kenne? Oder?
Zum Glück redet man vorher auch mit dem Patienten und sagt so, hey, ich bin's, ich schneide sie gleich auf. Aber es gibt natürlich auch Situationen im Krankenhaus, weil wir sehr, sehr viel rotiert haben, auch um verschiedene Gebiete zu sehen. Da begegnet man Hunderten von Menschen am Tag. Und je mehr es bei mir gewachsen ist, ich habe vor ungefähr 2 Jahren angefangen, Social Media zu machen, desto häufiger wurde ich auch erkannt. Und da gibt es dann kuriose Geschichten von oh wow, der Arzt, der bei meiner Geburt da war, dabei war oder bei der Geburt meines Kindes, den habe ich dann später, 2 Wochen später auf Instagram gesehen, wie lustig, bis hin zu 4 Uhr nachts, 10 von 10 Schmerzen in der Notaufnahme und das Erste, was die Patientin mir dann entgegenbringen ist, du bist doch der aus dem Internet. Und ich so, erstmal haben wir jetzt ein ganz anderes Problem, ja. Es geht um was ganz anderes, danach können wir gerne darüber quatschen.
Ich würde wahrscheinlich direkt so, können Sie mir ein Autogramm auf meine Cervix geben?
Das wird schwierig, aber ey, kreativ.
Kann man das nicht so mit so einem...
mit einem Laser bestimmt.
Ja, genau, oder mit so einem... Ich habe jetzt gerade... Guck mal, da kommen wir direkt zu diesem Thema, was ja so voll das Thema ist, dass Frauen so viele Schmerzen zugemutet werden, auch gerade in der Gynäkologie. Mhm. Weil ich habe natürlich direkt dran gedacht, an so ein... Was, dieses schreckliche Ding, was man auch so mit Kühen macht, so ein Brennen, wie nennt man das denn? Wisst ihr, so, dass man
was
so...
Was hast du für Gedanken?
Genau, so ein Brennmal. Also ich dachte so, wie kommt man an die Cervix ran, um da ein Autogramm drauf zu machen? Naja, man macht einfach so einen glühenden Metallstab und setzt da so ein Brennmal drauf. So.
Oh mein Gott.
Ärzte im Mittelalter hätten dich geliebt. Ja.
Stimmt,
das klingt so richtig nach...
Ja. Oh mein Gott. Ja, also ich finde es auch gut, dass du gerade das Thema Schmerzen angesprochen hast. Ich finde einfach wahnsinnig, ihr habt gerade so viele offene Punkte bei dem, was du angesprochen hast, wozu du alles zu tun hast sozusagen. Mich interessiert vor allem dieser Schmerzpunkt im Bereich Endometriose. Da können wir direkt einfach mal in meiner Frage reingehen. Was wissen wir eigentlich schon über Endometriose? Weil ich habe so das Gefühl, dass viele Leute, die darüber ein bisschen was wissen oder das so haben, auch nicht so richtig wissen, was sie so machen können. Ich habe tatsächlich nur eine einzige Freundin, die tatsächlich schon mal operiert wurde wegen der Endometriose. Und das war dann auch richtig schlimm. Die hatte dann so einen 3 Monate lang irgendwie aufgeblähten Bauch und so. Und das, also weiß man darüber vielleicht mehr, als wir jetzt offiziell wissen oder so?
Leider noch nicht so wirklich, muss ich sagen. Es ist halt wirklich so, dass Endometriose sowie viele der Erkrankungen, die vor allem nur menstruierende Personen betreffen oder weiblich gelesene Personen oder Personen, die einfach in der Wissenschaft nicht repräsentiert wurden in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten. Wir wissen wenig darüber. Und das ist ja gerade genau das Problem, dass es keinen Anreiz dafür gab, für die Forschung und für die Pharmaunternehmen daran zu forschen. Und immer noch wird gesagt, ja, irgendwie, wir können daran nicht so viel Kohle verdienen, weil es einfacher ist, Schmerzmittel für ein Fünftel bis ein Zehntel der Gesellschaft zu verkaufen oder andere Produkte. Ich würde mir wünschen, wenn so aus ExpertInnen-Sicht und wenn auch ich selber und ganz, ganz viele Betroffene die Antwort hätten von, wir wissen ganz genau, woher Endometriose kommt, was das ganz genau ist und wie wir das ganz genau behandeln können. Aktueller Stand ist das leider aber nicht so. Wir wissen auf jeden Fall, was das für Zellen sind. Mhm. Und zwar, um alle nochmal abzuholen vielleicht, Endometriose ist eine chronische Erkrankung, die den gesamten Körper betreffen kann und chronisch entzündlich ist. Das heißt, da ist ein Stress und ein Entzündungsprozess im Körper, der abläuft. Und es manifestiert sich so, dass Zellhaufen, die den Zellen der Gebärmutterschleimhaut, also das Innere der Gebärmutter, sehr, sehr ähnlich sind, aber nicht dieselben, wuchern sich irgendwo anders im Körper ab. Das ist meistens in der Bauchhöhle, heißt, kann auch andere Organe und andere Strukturen betreffen. Und man kann sich vorstellen, diese Gebärmutterschleimhaut-ähnlichen Zellen werden auch hormonell aktiviert, genauso wie die Gebärmutterschleimhaut auch. Die blutet ja auch jeden Monat ab, idealerweise, und zieht sich so ein bisschen zusammen und diese Zellen halt auch, aber auch an Stellen, wo sie das nicht machen sollte oder wo das nicht so vorteilhaft ist. Heißt, es kommt zu sehr, sehr starken Schmerzen, zu Verwachsungen, Verklebungen, bis hin zu Unfruchtbarkeit und zu wirklich sehr, sehr starken Schmerzen und Symptomen, die lange, lange Jahre einfach undiagnostiziert bleiben, weil wir keine Tools dafür haben bisher. Ultraschall ist meistens zu ungenau, um diese kleinsten Herde zu sehen. heißt, was den meisten übrig bleibt, ist eine Bauchspiegelung. Mhm. Also wirklich mit einer Kamera in den Bauch zu gucken, und im selben Rahmen können wir dann als behandelnde ÄrztInnen nicht nur dann reingucken, sondern auch diese Herde beseitigen, in der Hoffnung, dass sie noch nicht so vorangeschritten sind und noch nicht so viel Schaden, sage ich jetzt mal, zugeführt haben. Das große, große Problem ist aber, dass ungefähr 10% der Bevölkerung betroffen ist, der menstruierenden Person, aber die Diagnose ungefähr 7 bis 10 Jahre dauert immer noch.
Krass.
Heißt, man läuft mit stärksten Schmerzen rum, mit einer Erkrankung, die potenziell die Fruchtbarkeit, die Gesundheit und die inneren Organe betrifft. Und es wird einem 7 bis 10 Jahre lang gesagt, ach, das gehört dazu. Das ist ganz normal und das ist einfach nur deine Periode und stell dich nicht so an, bis man dann irgendwie an Menschen gerät, die das ernst nehmen, in den Bauch gucken oder anderweitige Diagnostik machen, die jetzt gerade herauskommt und dann sagen, ha, vielleicht hätten wir dir auch schon vor 7 Jahren glauben sollen. Naja.
Was sind denn so normale Schmerzen, wo man wirklich sagt, also ich kenne das auch so, dass man, ja, bei der Periode hat man halt Schmerzen, wo man jetzt wirklich sagt, ja, das ist wirklich normal, und wo ist es sozusagen mehr als normal?
Das ist halt das Tricky an dem Ganzen, dass Schmerz nie komplett objektiv darstellbar ist. Also wir können 100 Menschen denselben Elektroschock an die Hand, sage ich jetzt mal, verpassen, und alle werden eine andere Schmerzintensität angeben, weil das sehr, sehr subjektiv ist, sehr viel auch mit chronischen Erkrankungen, mit Stress, mit Emotionalität, mit Gefühlen, mit Psyche auch zu tun hat, und die Nervenendigungen empfinden halt Schmerz einfach anders. Mhm. Und weil wir keine sichere Methode haben, um zu sagen, die Schmerzen sind vergleichbar, ist es auch deutlich, deutlich einfacher gefallen, vor allem männlichen Ärzten in den letzten Jahrhunderten zu sagen, ja, das, was Frauen beschreiben, das kann gar nicht so schlimm sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so schlimm ist. Und das ist halt das große Problem. Im Prinzip sollte es so sein, dass ja, ein geringer und gewisser kleiner Schmerz ist in Ordnung, auch während und vor der Periode. Wenn das Ganze aber den Alltag so einschränkt, dass man sich weder konzentrieren noch funktionieren noch wirklich ein Leben leben kann ohne Schmerzen, dann deutet das darauf hin, dass da irgendwas ist, wo man nochmal ein Augenmerk zumindest drauf legen sollte und wo man sagen sollte, okay, da gehe ich doch in die Praxis, obwohl das auch scary sein kann und obwohl man auch nicht ganz genau weiß, was einen erwartet, aber stärkste Schmerzen auszuhalten vor und während der Periode ist nicht normal.
Ich habe ja auch tatsächlich so eine Endometriose-Story, die so eine richtige, so richtig wie im, wie sagt man das, so wie Leute sich immer darüber beschweren, genauso ist es bei mir gelaufen. Also bei mir ist es nämlich so, dass ich, wenn ich meine Tage habe, dann habe ich so in der, welche Seite ist das, die rechte, genau, in der rechten Schulter, also so Schulter, so Nacken, zieht das so richtig, also es fühlt sich so an, als wäre so ein Nerv die ganze Zeit entzündet. Also es tut einfach so richtig doll die ganze Zeit weh. Und es war vor allem, also das hat irgendwie angefangen, als ich weiß noch genau, das erste Mal hatte ich das, da war ich irgendwie, ich glaube 20 oder so. Und dann hat es auf einmal angefangen und dann war es irgendwie da. Und jetzt, Gott sei Dank, seit irgendwie so 5 Jahren ist es nicht mehr so doll. Aber damals war das so, dass ich halt wirklich die ersten 2 Nächte meiner Periode konnte ich eigentlich nicht schlafen, weil es einfach nachts, also es war halt nicht, wenn ich mich bewegt habe, sondern es hat einfach die ganze Zeit wehgetan. So. Und dann war ich nämlich bei einer Frauenärztin deswegen auch, und ich wusste damals halt noch gar nichts von Endometriose. Das war damals noch so, dieses Wort hat man, also jetzt heutzutage haben das ja viele wenigstens schon mal gehört, damals war das noch gar nicht so. Und dann habe ich ihr das gesagt, und die wusste halt, dass ich Physik studiere, weil, genau, ich habe damals noch Physik studiert, und ihr Sohn hat zufälligerweise auch Physik studiert, deswegen meinte sie zu wissen, dass das ja ein sehr schweres Studium sei, und meinte dann wirklich wortwörtlich zu mir, naja, also du bist ja Physikstudentin, das ist ja auch ein hartes Studium, das ist ja normal, dass man dann mal so Nackenverspannungen hat. Und ich meinte dann irgendwie noch so, hä, aber ich habe komischerweise erstens keine Verspannung, sondern es fühlt sich einfach an, also als würde da ein Feuer drin brennen. Und zweitens habe ich das zufälligerweise immer genau dann, wenn ich meine Tage habe. So. Und dann habe ich das halt irgendwann mal gegoogelt. Einfach so irgendwie Menstruationen, Schulterschmerzen. Und da habe ich dann irgendwie ganz viele Frauen gefunden, die meinten, die haben das auch. Und dann habe ich irgendwie so gefunden von wegen Endometriose. Aber irgendwie in der, irgendwo meinten die, glaube ich, in der Lunge oder irgendwo ist dann so ein Herd und da ist wohl ein Nerv, der da hingeht und der, auf den wird dann gedrückt oder so. Ich weiß nicht, ob du dazu mehr weißt. Ja, okay, stimmt es so, wie Dr. Google mir gesagt hat?
Ja, ich finde es super spannend, auch deine Story zu hören. Danke fürs Teilen erstmal. Und so ist es sehr, sehr häufig, dass man selber irgendwie Detektiv entspielen muss und selber erstmal schauen muss und die Ärztin dann überzeugen muss quasi mit der Datenlage und sagt, hey, ich habe doch selber gemerkt, die ersten zwei Tage und das passiert. Und eigentlich sollten wir da in der Verantwortung sein, diese Schlüsselfragen zu stellen und zu fragen, sind die Schmerzen oder auch Verspannungen, was auch ja etwas ist, was ein Problem ist. Auch eine Verspannung sollte man behandeln können. Auch eine Verspannung sollte man nicht also unter den Teppich kehren, sondern dich halt ernst nehmen in diesem Fall und nicht einfach sagen, das ist Stress und ruh dich einfach aus, hab weniger Stress. Ja, danke. Trink mehr Wasser. Ja, danke. Aber so, du hast ja quasi schon die mentale Arbeit geleistet. Du hast die ärztliche Arbeit am Ende des Tages geleistet, um zu gucken, okay, welche Zusammenhänge bestehen da. Und da ist auch das nächste schwierige Aspekt der Endometriose, dass es sich halt ganz, ganz, ganz unterschiedlich zeigen kann. Also es gibt Menschen, die dieses in Anführungsstrichen klassische Bild haben von die ersten Tage der Periode gibt es stärkere Unterleibsschmerzen. Weil in den allermeisten Fällen siedelt sich diese Endometriose oder diese Zellhaufen siedeln sich halt im kleinen Becken an. Und da wirkt das Ganze wie ein Schmerz, der sehr ähnlich zu einer Menstruation ist. Es kann aber auch sein, dass diese Zellen, und wir wissen noch nicht genau wie, die da hinkommen, überall im Körper landen. Das ist seltener, aber das kommt auch vor. Und was wir im Krankenhaus häufig gesehen haben, wenn von Rücken- oder Beinschmerzen oder Schulterschmerzen geklagt wurde, die einen Zusammenhang zur Periode haben, dass unter dem Zwerchfell, ich weiß, wenn man durch den Bauchraum oben aufs Zwerchfell guckt, da sind ganz viele Nerven, die auch hoch an die Schulter, an den Brustkorb, an die Lunge ziehen, dass dort sich Endometriosezellen verstecken. Und die sind schwieriger zu entfernen. Manchmal verbrutzelt man die auch einfach. Aber
verbrutzelt, hast du gerade gesagt?
Ja, genau.
Cool, dann kann ich ja das doch noch so mein Brandlogo. Dann würde ich gerne nach der Verbrutzelung aber auch noch so ein kleines Autogramm da drauf gebrutzelt kriegen.
Absolut. Ja, genau, dass man halt so auch daran denken muss. Heißt, es ist nochmal einen Schritt weiter. Das sehen wir selbst niedergelassene Ärztinnen, die sagen, ja, ich habe Endometriose auf dem Schirm, vergessen dann, dass es eigentlich eine ganzkörperchronische und entzündliche Erkrankung ist und sein kann, wo man dann verschiedenste Symptome wie Kopfschmerzen, Hals, Nacken, Beinschmerzen, Antriebslosigkeit, all das auch nochmal zusammen sehen muss und nicht als, ja, du hast vielleicht Endometriose und gleichzeitig bist du zu sehr gestresst. Man hat die Zusammenhänge noch nicht hundertprozentig verstanden und deswegen ist es auch schwieriger und es macht einem dann leichter, einfach das Ganze abzutun, als das wird schon besser.
Ja, und vor allem so verbrutzeln, so einfach kann es ja auch nicht sein, ne? Weil so diese eine Freundin, die meinte, die hat dann 3 Monate lang von dieser Bauchspiegelung oder so, da musste man irgendwie so ein Gas in den Bauch leiten.
Genau.
Wird das auch immer noch so gemacht oder gibt es ja jetzt eine neue Technik? Ja. Weil das dauert dann irgendwie 3 Monate.
Man kann sich das so vorstellen, dass so wie wir gerade, wenn wir uns auf den Rücken liegen, hat man sehr, sehr wenig Platz zwischen den Organen. Die liegen sehr gut orchestriert übereinander. Ganz viel Darm liegt über dem Uterus und den Eierstöcken und überall, wo Endometriose sich verstecken könnte. Und damit man in der Operation Platz hat, um zu sehen und zu operieren, wird der Bauch aufgebläht. Das Ganze passiert mit Kohlenstoffdioxid, CO2, damit, wenn man Instrumente benutzt, die halt elektrisch was veröden und verbrutzeln, um Blutungen zum Beispiel zu stoppen, damit das Ganze nicht explodiert, weil Sauerstoff ist reaktiv. Heißt, man bläht den Bauch wirklich wie einen Luftballon mit Kohlenstoffdioxid auf, damit man Platz hat zum Sehen und Operieren. Und da gibt es mittlerweile echt gute Studien zu, die sagen, es gibt 1-2 Tools, wie man dann versucht, dieses Gas am Ende der Operation, wenn man mit allem fertig ist, wieder rauszubekommen. Zu 100% klappt das nie. Deswegen, wir sagen auch, es dauert Tage bis ein paar Wochen, bis dann diese Gasbeschwerden, sage ich jetzt mal, weg sind. Und auch da wird einem wenig geholfen. Zentren, die das jeden Tag machen, sagen dann, dass es gibt diese und diese Abhilfe, es gibt pflanzliche Mittel, es gibt Abführmittel, es gibt Bewegung, Yoga, Sport, Ernährung, wo man darauf achten kann, spezifisch, die das besser machen nach einer OP. Es gibt aber auch Zentren, die sagen, ja, wir haben da eigentlich wenig Ahnung von und du musst jetzt 3 Wochen mit diesen Gasbeschwerden leben, weil die am Ende der OP eigentlich alles, also fast alles drin gelassen haben, sage ich jetzt mal. So drastisch ist es nicht, aber man muss auf vieles achten und das ist leider noch nicht ganz angekommen, weder in der Gesamtgesellschaft noch bei den behandelnden ÄrztInnen, was ich sehr, sehr schade finde, weil es so viele Menschen betrifft.
Ja, und selbst dann ist es ja so, dass es ja wieder wachsen kann, oder? Diese Zellhäuflein kommen ja dann eventuell wieder.
Ja, genau.
Und das fühlt sich für mich irgendwie so an wie so ein Kampf gegen Windmühlen, wenn du so sagst, hey, 10% der Frauen haben das wahrscheinlich und ich allein kenne so viele Leute. Ich habe eine Freundin, die ist als mit 16 damals, das war meine damalige beste Freundin in der Schule, die ist regelmäßig in Ohnmacht gefallen, wenn sie ihre Tage hatte. Und ich dachte so, das wäre so normal. Und was sie bekommen hat, war ein Globuli. Ohne Scherz, sie hat halt Globuli gekriegt. Und ich finde irgendwie so, da war das auch so normal, dass sie halt in Ohnmacht fällt, wenn sie ihre Tage hat vor Schmerzen. Und irgendwie, ich finde, das macht einen so hilflos, weil man so denkt, okay, wir wissen, es haben irgendwie 10% der Leute. Okay, es macht auch unfruchtbar und du kannst aber nicht wirklich was dagegen tun. Das ist irgendwie so ein Hilflosigkeitsgefühl.
Ja, absolut, absolut. Und man fühlt sich auch verarscht am Ende des Tages.
Ich verstehe irgendwie aber immer nicht so, also es wird ja öfter gesagt, so von wegen, ja, man kann damit irgendwie weniger Geld machen und deswegen sind so Leute nicht so interessiert an der Forschung oder so. Aber irgendwie, also irgendwie verstehe ich das noch nicht so ganz, weil, also ich würde doch jetzt, wenn jetzt irgendeine Pille auf den Markt kommt gegen Endometriose, würde ich die doch auch sofort nehmen. Also ich glaube so, was für mich irgendwie noch so Sinn macht, wäre so die Idee, dass halt die meisten Menschen in der Forschung oder die irgendwie so weit kommen, sind halt, waren halt immer irgendwie eher Männer und das, und die hat es einfach nicht, oder die hatten gar nicht auf dem Schirm, dass es das gibt oder so. Aber ich verstehe noch nicht so ganz so dieses, was hat das so damit zu tun, dass ich eine Frau bin, dass für mich weniger Forschung gemacht wird? Oder denke ich das nur und das stimmt eigentlich gar nicht oder so? Also gibt es da auch zum Beispiel so Datenlage zu, dass tatsächlich Frauenkrankheiten, sag ich mal, oder Krankheiten von Menstruierenden weniger erforscht werden oder so?
Ja, voll. Du hast eigentlich genau richtig beschrieben, das Ganze ist multifaktoriell. Heißt, es gibt nicht nur einen Grund, warum diese Kluft an Forschung herrscht. Und im Prinzip hast du eine perfekte Definition dafür gegeben, was die Gender Data Gap ist. Heißt, die Diskrepanz zwischen den Erkrankungen und dem Wissen und der Forschung, die wir haben, zu vor allem menstruations- und frauenspezifischen Erkrankungen und Themen, zu der Gesamtforschung. Und da gibt es sehr, sehr gute Erhebungen mittlerweile, dass man sagt, Frauenthemen und Themen von queeren und deprivilegierten Menschen sind deutlich unterrepräsentiert in der Forschung. Und ein großer, großer Grund ist, wie du schon sagst, es gibt wenig Menschen, die das juckt in der Forschung. Mhm. Es werden immer mehr und das ist toll. Und es ist toll, dass die Menschen, die Weg bereiten und auch in den letzten Jahrzehnten Weg bereitet haben, die Türe hinter sich ganz weit offen lassen und sagen, kommt mit, wir machen ganz, ganz viel tolle Forschung. Aber es war halt seit dem Mittelalter so, dass es wurde verboten, Wissen weiterzugeben. Historisch gesehen wurde es verboten, durch Hebammen, durch Heilerinnen, durch Menschen, die medizinisches Wissen hatten und in ihren Communities und in ihren Kreisen verbreitet haben, dieses Wissen weiterzugeben, wurde verboten. Es gab Hexenverbrennungen in Anführungszeichen. Es waren eigentlich Verbrennungen von Frauen, die vor allem Wissen weitergeben wollten. Und das zog sich dann in die moderne Medizin, die einfach davon geprägt war, nur weiße Männer durften forschen, nur weiße Männer durften Ärzte sein. Und diese Kontinuität geht halt immer weiter. Und wir können uns da immer noch nicht von lösen, weil die meisten Forschenden, die meisten Menschen, die Zulagen und Fördermittel bekommen für Forschung, die meisten Themen, die diese Förderungsmittel bekommen und die meisten Themen, die halt auch als wichtig und relevant angesehen werden, das sind Themen, die nicht Frauenthemen und Frauenkrankheiten betreffen, weil die Menschen, die dort in den Laboren, in den Gremien, in den LobbyistInnenräumen, in der Politik sitzen, einfach sagen, okay, wir sind selber nicht betroffen als Männer, scheiß drauf, dann juckt uns das auch nicht.
Ja, und das hat ja vor allem auch noch einen ganz, ganz wichtigen anderen Grund, nämlich, dass Eva ja den Apfel weitergegeben hat an Adam und deswegen ja, die verbotene Frucht gegessen wurde. Und Eva wurde ja auch bestraft. Und die Strafe ist ja, dass sie unter Schmerzen Kinder bekommen sollen. Das heißt, es ist ganz klar, wir haben es halt nicht anders verdient. Wir müssen das jetzt einfach ertragen, leider.
Ja, und genau das ist das, was mich so sehr fuchst und wo ich echt wütend werde. Wenn man einmal checkt, dass das alles irgendwie zusammenhängt, dann macht einen das wütend oder mich macht es zumindest wütend, dass ich verstehe so irgendwie sowohl dieser Sexismus, der da drin ist, als auch sehr fanatisch religiöse Konstrukte, als auch kapitalistische Konstrukte hängen irgendwie am Ende zusammen und es geht alles Hand in Hand, um zu sagen, wir halten euch klein und wir forschen nicht an euch.
Ja, ich muss noch eine Sache erzählen, die ich das so krass fand. Ich habe letztens so ein Kinderbuch in der Hand gehabt aus von irgendeinem Flohmarkt aus den 90ern. Das war so Bibi und Tina und ich dachte, ah, wie cool, gucke ich mir mal durch. Und dann habe ich da so reingeschaut und da war so eine Stelle, da hat irgendwie die Stute einen Fohlen bekommen. Und dann hat so Bibi gesagt, ah, ich hexe jetzt, dass die Stute keine Schmerzen hat beim Fohlen bekommen. Und dann hat der Tierarzt gesagt, sie darf das nicht, weil das muss so. Und sie durfte nicht hexen, dass die Stute keine Schmerzen hat. Und ich habe dieses Buch gesehen, ich wünschte, ich hätte es fotografiert. Also ich dachte so, das kann nicht euer Ernst sein, dass das in einem Kinderbuch drinsteht und dass das so stehen gelassen wird und dass das den Kindern so beigebracht wird, den jungen Mädchen in den 90ern, die Bibi und Tina Bücher gelesen haben. Ja. Und ich mir denke, hallo, das ist ja wirklich verrückt. Das ist richtig krass.
Und das, also für mich ist es ganz, ganz natürlich, dass es in so Büchern landet, weil es halt gesellschaftliche Norm geworden ist und es wurde nicht hinterfragt, weil am Ende des Tages, das sind Menschen in hohen Machtpositionen mit Ansehen, mit akademischen Graden, mit Freundinnen und Freunden in der Politik, die dann sagen, hey, das und das ist Gesetz und wir legitimieren durch unsere sehr, sehr einseitige Brille der Wissenschaft, legitimieren wir, was in der Gesellschaft auch passiert und welche Normen gelten. Und wenn für Jahrhunderte weiße Männer und Ärzte und Lobbyistinnen und PolitikerInnen gesagt haben, hey, man soll Schmerz spüren, als Frau, als menstruierende Person, als Person, die unter Geburt ist, dann nimmt man das halt so hin, weil man denkt, ja, die Wissenschaft ist ja neutral und objektiv und die wird mir schon sagen, was das Beste für mich ist. Und das ist ein Trugschluss. Wissenschaft ist extrem subjektiv. Mhm. Wer Wissen verbreitet, wer forscht, wer woran forscht, wer in der Forschung gesehen wird, das ist alles extrem subjektiv und politisch. Wir können niemals sagen, Wissenschaft ist objektiv.
Ja, ich finde es auch so, es ist ja sogar in meinem Kopf noch so krass drin, dieses, der Standardmensch ist ja ein weißer Mann. Also in Lehrbüchern oder auch so, letztens hatte ich auch wieder einfach nur eine kleine Situation, wo ich irgendwie neuen Ausweis bestellen oder keine Ahnung. Und das ist halt Max Mustermann, ist halt klar. Also wenn es um Standardmensch geht, ist es halt Max Mustermann. Und
nicht Maximiliane Mustermann.
Es gibt, ich glaube, es gibt Martina Musterfrau, aber die ist halt nur, wenn man unbedingt noch zeigen muss, es gibt auch eine Frau. Aber also, ne, wenn man sagt, ein Standardmensch ist Otto Normalverbraucher, Max Mustermann, in den Lehrbüchern, die Skelette, keine Ahnung, das sind ja immer Männer, die so als, oder ne, Filme über Männer sind halt Filme über Menschen und ein Film, wo eine Frau eine weibliche Darstellung ist, ist halt dann ein Frauenfilm und so. Also es ist halt immer so, die Frau ist sozusagen, also genau, also bei der normale Mensch ist ein Mann und die Frau ist sozusagen so die Abweichung davon, oder?
Wobei es genau andersrum ist.
Obwohl es genau andersrum ist?
Genau, und das finde ich auch so so verwunderlich, weil genau wie du sagst, also das die Norm, sage ich jetzt mal, auch für die Forschung, aber auch für ganz viel, was wir gesellschaftlich machen, ist der weiße, heterozis, normative Mann. Mhm. Und das alles, was davon abweicht, ist quasi, wie du sagst, eine Abweichung und ist etwas dann höchst Besonderes. Eigentlich, rein von der Embryonalentwicklung, wie wir alle entstanden sind, ist der Prototyp, der in unserer DNA liegt, der Prototyp und das quasi die Vorstufe von Embryo, bevor wir überhaupt ein Geschlecht haben, ist weiblich. Der Bauplan des Körpers des Menschen ist weiblich. Erst durch diese Veränderung im Y-Chromosom gibt der Körper Hormone aus, um dieses weibliche Konstrukt, um quasi diese Anlage von einer Klitoris, von einem Uterus, von Harngängen und allem, um das umzuändern später, zum männlichen Genital, zu männlichen Körperteilen und allem, heißt eigentlich unser Bauplan für alle Menschen, die existieren in der Embryonalentwicklung, war weiblich. Mhm. Heißt, die Abweichung ist eigentlich, männlich zu sein.
Ja. Also hat Gott eigentlich nur von der Frau was abgeschnitten und dem Mann dann was dran gegeben.
Das finde ich auch, das habe ich letztens, glaube ich, in so einem Andrea Dworkin Buch gelesen, wo sie irgendwie sich so ein bisschen darüber lustig gemacht hat, dass die Frau aus der Rippe von Adam geschaffen wurde, weil es irgendwie, genau, weil sie so meint, das ist irgendwie interessant, dass eigentlich halt Männer in Frauen entstehen und scheinbar so, und dann manchmal ja auch dieses Penetrieren irgendwie, dass da bei vielen Männern so eine Angst von so eingesogen werden wieder entsteht oder sowas, so, weil Männer eigentlich damit konfrontiert sind, dass sie also sozusagen irgendwie in Frauen entstehen und in Frauen enden oder sowas, so, und dass dann sie deswegen dachten, wir erfinden es einfach mal andersrum, wir tun einfach mal so, als wäre die Frau aus dem Mann entstanden, so, weil wir nicht damit umgehen können, dass wir halt eigentlich Frauen gemacht sind, so.
Werbung.
Wahrscheinlich merkt ihr es auch schon, die Tage werden so langsam kürzer, die letzten Sonnenstrahlen werden vielleicht noch hervorgelockt, aber es geht einfach steil Richtung Herbst zu, oder es ist ja eigentlich schon Herbst. Und das ist natürlich die beste Zeit, sich zurückzuziehen in sein eigenes Bettchen, sich eine heiße Schokolade zu machen und sich auf eine Self-Pleasure-Journey zu begeben. Und genau hier kommt Bettucated ins Spiel. Bettucated ist eine Online-Plattform mit über 100 Online-Kursen rund ums Thema Sexualität und Intimität, von Kommunikation über Kink, Tantra, ist alles Mögliche dabei. Ihr könnt also in so richtig expliziten und hochwertig produzierten Videotutorials euch verschiedene Techniken oder Tipps rund ums Thema Sexualität abholen. Und eins meiner Lieblingstutorial-Videos ist die Self-Pleasure-Journey, die achtsame Selbstbefriedigung. Das ist so eine mehrteilige, über mehrere Wochen angelegte Selbstbefriedigungsreise, wo ihr quasi über so 8 Wochen geführt werdet und immer verschiedene Techniken reinkommen, ob das jetzt irgendwie Atmung oder Stimme, deinen ganzen Körper, Genitalien. Also genau, du wirst einfach so nach und nach da durchgeführt, um deinen Körper noch besser zu entdecken und deine Selbstbefriedigung vielleicht noch intensiver und sinnlicher zu machen. Ich finde sowas ja immer super, wenn ich so an die Hand genommen werde und mir nicht irgendwie jeden Tag irgendein neues Video raussuchen muss und es am Ende dann irgendwie doch nicht mache, sondern wirklich so ein Programm habe, was ich einfach wie so durcharbeiten kann und was mich auch noch dazu ermutigt, mir Zeit für meine Selbstliebe zu nehmen. Schau also auf jeden Fall mal bei Bettucated vorbei, und ob du nun diese Reise machst oder dir vielleicht lieber so Partner-Tools anschaust, wie How to Give the Perfect Blowjob oder die schönste Massage oder so, es ist auf jeden Fall was für dich dabei. Und mit dem Code Geliebte auf Zeit, alles klein und zusammengeschrieben, bekommst du gerade 50% Rabatt auf den Jahrespass. Und du hast bei Bettucated immer kein Risiko, weil du eine 14-Tage Geld-Zurück-Garantie hast. Der Link zu Bettucated und nochmal der Code, mit dem du die 50% bekommst, sind natürlich unten in den Shownotes. Und wie gesagt, das Video, was ich wirklich empfehlen würde, ist die Self-Pleasure-Journey für achtsame Selbstbefriedigung.
Werbung Ende.
Ja,
ja, und um das nochmal aufzugreifen, ich finde das nämlich sehr, sehr interessant mit dem biblischen, religiösen Aspekt. Ich bin da wenig bewandert, aber habe dieses Narrativ schon häufig gehört, mit aus einer Rippe quasi entstanden. Und egal, ob man jetzt gläubig, religiös ist oder nicht, das hat man ja auch schon mal gehört. Das Witzige ist, oder das Absurde daran ist, auch das ist einfach eine Lüge. Also ist eine falsche Interpretation.
Das stimmt gar nicht, dass wir aus der Rippe von Männern entstanden sind?
Ja, warte, Spoiler Alert, es ist nicht so passiert. Aber ich habe mal, ich würde gerne sagen, einen Artikel dazu gelesen, aber mehrere TikToks dazu kombiniert.
Geil.
TikTok.
Da eine linguistische Interpretation einfach reingeworfen wurde von Männern, die das nicht abhaben konnten, dass eine Gleichberechtigung eigentlich in der Bibel auch propagiert wird. Heißt, das Wort, was für Rippe benutzt wird, in quasi
Hebräisch.
Auf welcher Sprache ist er genau Hebräisch? Das wollte ich fragen. Ist eigentlich aus der Seite oder aus der Hälfte. Es bedeutet in sehr, sehr vielen weiteren Kontexten oder Textstellen aus den Schriften, heißt es halt nicht eine Rippe, sondern aus einer Seite, aus einer Hälfte. Heißt ebenbürtig quasi Hälfte, Hälfte. Aber Männer haben sich gedacht, das kann doch nicht sein, dass wir Hälfte, Hälfte sind. Es kann nicht sein.
Eine Rippe muss doch reichen. Come on, was wollt ihr denn noch?
Eine Rippe reicht. Für euch Frauen, eine Rippe reicht.
Ja, ja.
Was ich und das ist halt wie, wer Narrative und wer Geschichte und wer Repräsentation wie geprägt hat in den letzten Jahren, Jahrhunderten, Jahrtausenden. Und darauf müssen wir auch heute noch achten, wie wir reden und was wir verbreiten, woran wir glauben und was wir auch als Falschaussagen und Fehlinformationen zulassen, unkommentiert, ist extrem wichtig, weil das prägt, wie wir Menschen behandeln und wie kommende Generationen auch besser miteinander umgehen können.
Ich habe auch gerade noch an so eine Situation gedacht. Ein Kunde von mir zum Beispiel, der ist schwarz und der hat so ziemlich krasse Narben auf der Haut. Und ich habe ihn irgendwann mal, oder ich weiß gar nicht mehr, ob er das erzählt hat, oder ich ihn gefragt habe, irgendwie so, wo kommen eigentlich diese Narben her? Und dann hat er irgendwie auch so gesagt, dass schwarze Haut manchmal irgendwie, er meinte so anders vernarbt, so als wäre sozusagen der Standard ist ja wie weiße Haut vernarbt. Und das wäre sozusagen eine Abweichung davon, obwohl ja sozusagen, also ne, dann geht man wieder von so einem Standard der weißen Haut irgendwie aus. Und da dachte ich auch, hä, krass, das kann doch eigentlich, also weiß nicht, da muss es doch irgendwie auch eigentlich Forschung zu geben oder andere, dann braucht man vielleicht andere Cremes oder eine andere Art, die Haut aufzuschneiden oder keine Ahnung, dass man das quasi einfach hinnimmt von so, naja, du hast halt ja andere Haut, ne? Also irgendwie so, anders als der Standard und deswegen ist es halt normal, dass es bei dir halt dann die Narben so aussehen irgendwie.
Und das ist extrem, extrem traurig und durch rassistisch. Es zieht sich durch eine koloniale Geschichte, die einfach Menschen aufgrund von vermeintlichen Rassenunterschieden, die es nicht gibt, seit Jahrhunderten versklavt haben und auch in der Medizin quasi delegitimieren. Und das zieht sich bis heute. Also in Lehrbüchern, das zeigen Statistiken, wird zu über 80% weiße Haut gezeigt. Auch in Lehrbüchern, wo es um Hautkrebs geht, um Hauterkrankungen, um das Heilen von Wunden zum Beispiel. Das sind alles Sachen, wenn dunkle Haut fehlt, dann bleiben ÄrztInnen blind für ernste Krankheiten und die übersehen dann einfach strukturell und systematisch, auch wenn sie selber gar kein Gefühl dafür haben oder gar nicht rassistisch sein wollen. Die Strukturen erlauben es nicht in der Medizin, unrassistisch oder nicht rassistisch zu sein und ununterdrückend, sage ich jetzt mal, zu sein, weil das gesamte Medizinsystem einfach auf sehr deprivilegierenden Strukturen aufbaut und auf kolonialem Wissen aufbaut und auf falschen Narrativen aufbaut. Heißt, so, es gibt super, super viele sehr empathische und sehr tolle und sehr inklusive ÄrztInnen, mit denen ich auch schon arbeiten durfte. Aber auch wenn du selber kein Sexist, kein Rassist, kein Ableist bist, das System funktioniert strukturell gerade so, dass wir nicht alle fair behandeln können, auch wenn wir es wollen.
Ich glaube, das habe ich auch so abgespeichert. Zum Beispiel war ich deswegen auch nie so richtig sauer auf diese Frauenärztin und habe das gar nicht so abgespeichert wie die ist jetzt irgendwie sexistisch, weil sie meinen Schmerz nicht ernst genommen hat, sondern ich habe sie abgespeichert damals als unfähig. Also so im Sinne von, genau, sie hat es halt irgendwie nicht gelernt und wusste das halt einfach in dem Moment wirklich nicht und wollte gar nicht meinen Schmerz nicht ernst nehmen, sondern kannte einfach Endometriose nicht oder sowas. Also das finde ich dann auch manchmal schwer, so die Balance zwischen, wie schnell bin ich jetzt da drin, dann jemanden abzustempeln als, du bist irgendwie sexistisch oder so. Und wo genau hat sie es einfach nur nicht gelernt, weil vielleicht das System darunter halt einfach noch sexistisch ist irgendwie.
Ich finde, es geht so darum, wie die Intention und wie das Wohlwollen ist. So, ich behaupte jetzt mal, deine Frauenärztin ist dann nicht drangegangen mit der Intention, oh ja, ich verwehre meiner Patientin jetzt den Zugang zu dieser Diagnose und zu dieser Therapie aus bösem Willen. Sondern, wie du sagst, sie wusste es nicht. Sie hat wahrscheinlich zu einer Zeit Medizin studiert, wo Endometriose noch gar kein Thema war und hat auch sich nicht die Mühe gemacht, was ich okay finde, jede Woche nochmal einen neuen Artikel dazu zu lesen und komplett up-to-date zu sein. Und sie ist nicht schuld daran, dass unser Medizinsystem Lücken hat, auf gar keinen Fall. Es gibt aber auch leider natürlich, so wie in jeder Berufsklasse und in überall auf der Welt, gibt es halt auch Leute, die dir was Böses wollen oder dich einfach nicht mögen aufgrund verschiedenster Sachen.
Manchmal hat man ja so das Gefühl, oder ich habe manchmal so Gedanken, die die vielleicht, wo ich dann auch selber sage, ja, das ist Quatsch, aber manchmal habe ich diese Gedanken und diese Gedanken sind zum Beispiel, sind wir vielleicht aber auch irgendwie empfindlicher? Also haben wir heute mehr Schmerzen? Weil früher, in Anführungszeichen, haben ja die Frauen auch ohne Schmerzmittel geboren oder früher haben ja die Frauen auch ohne Schmerzmittel ihre Periode gehabt. Oder die konnten, die haben es ja auch geschafft. Das ist ja irgendwie oft so, dass man ja gesagt kriegt, ja, deine Vorfahren haben doch auch eine Periode gehabt und haben es halt auch geschafft. Was ist denn dein Problem jetzt? Oder deine Vorfahren haben ja auch eine Geburt geschafft. Das ist dein Problem. Und da denke ich mir so, ist das vielleicht so, dass wir zu empfindlich sind? Oder was würdest du dazu sagen? Oder gibt es sogar was, dass wir wirklich mehr Schmerzen haben heutzutage wegen irgendwelchen Umwelteinflüssen oder so?
Früher sind wir auch schneller gestorben. Früher hatten wir mehr Infektionen. Früher durften Leute, die Schmerzen haben, auch weniger sagen, dass sie Schmerzen haben. Das wird häufig bedient von Menschen, die dieses Narrativ spielen von früher war alles besser. Mhm. Für wen war aber früher alles besser, ist die Frage. Mhm. Für Leute, die extrem viele Privilegien haben, scheint ein Shift in Richtung mehr Menschen reden jetzt darüber, dass sie mehr Schmerzen haben oder strukturell deprivilegiert werden oder übersehen werden, wirkt das wie ein, ich muss aus meinen Rechten und aus meinen Privilegien was abgeben und irgendwas ist jetzt passiert, dass wir auf einmal viel mehr Schmerzen haben. Oh nein, was passiert da? Mir geht's doch genauso wie meinem Großvater. Ja, aber es geht darum, um Sichtbarkeit zu schaffen für die Lebensrealitäten, die seit Jahrhunderten schon bestehen, die aber nicht erzählt wurden, durften und die systematisch an Wissen zerstört und verbrannt wurden. Es gibt Überlieferungen von Menschen, die Menstruationsschmerzen beschreiben von vor hunderten Jahren, die, wenn man sie heute quasi interpretiert, nach Endometriose ausschauen. Und die, also das ist alles nicht neumodischer Scheiß, was sehr viele, vor allem rechte Stimmen, behaupten, dass dieses ganze, Schmerzen bei der Periode und Endometriose, das ist doch jetzt alles erfunden. Und jeder kann sich ausdenken, eine Geschlechtsidentität und eine Sexualität. Und wir müssen auf einmal auf schwarze Haut auch achten, das ist doch alles gleich und ich sehe keine Farbe. Das ist genau das Problem. Wir sehen diese Lebensrealitäten nicht oder wollten sie nicht sehen. Und nur weil immer mehr Stimmen dazu laut werden, auch aufgrund von Social Media, heißt es nicht, dass es neu ist oder dass wir mehr Schmerzen spüren, sondern dass wir mehr darauf hören, welche Menschen welche Beschwerden und welche Schmerzen haben.
Also würdest du auch nicht sagen, also ich finde es voll gut, dass du das nochmal klargestellt hast, weil das kommt manchmal so eine toxische Stimme in mir raus und dann weiß ich ganz genau, woher die kommt und denke mir so, ja, shut up. Aber ich denke auch, bei Endometriose frage ich mich, hat das was damit zu tun, dass wir heutzutage mehr bluten, weil wir früher in die Pubertät kommen und dann auch nicht so oft dauerhaft irgendwie schwanger sind oder irgendwie Abgänge haben oder stillen oder so?
Voll. Da gibt es auf jeden Fall vor allem zu Erkrankungen, die mit Menstruation und Zyklus zu tun haben, gibt es gute gesamtgesellschaftliche, über Jahrzehnte gehende Beobachtungen, die auch sagen, unser Lebensstil und das, wie sich die Gesellschaft durch Industrialisierung verändert hat, prägt auch, wie wir Krankheiten erleben und wie alt wir werden, wie gesund wir leben. Und heißt, es gab Erkrankungen früher deutlich seltener, also bestimmte Erkrankungen haben früher deutlich seltener stattgefunden, als sie es heute tun und auch andersrum. Durch Medizin, durch Impfungen, durch Vorsorgen haben wir viele Erkrankungen auch eliminiert. Aber dadurch, wie du schon sagst, dass Frauen und menstruierende, gebärfähige Personen deutlich seltener und später schwanger werden, haben sie häufigere und mehr und früher einsetzende, das sehen wir auch über einen langen Zeitraum beobachtet, Perioden. Heißt, Menschen bekommen früher ihre Periode, haben die über das Leben gesehen länger, leben auch länger, deswegen haben sie länger Perioden. Und diese Veränderungen sorgen dann für ein erhöhtes Aufkommen zum Beispiel von Endometriose, was in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch steigen wird. Oder zyklusassoziierte Erkrankungen wie der Brustkrebs. Ist auch etwas, je mehr Kinder man bekommt durch die hormonellen Veränderungen, desto seltener oder desto geringer wird auch die Erkrankungswahrscheinlichkeit an solchen Erkrankungen. Und das ist sehr, sehr interessant zu sehen, wie der gesellschaftliche Wandel auch unsere Gesundheit beeinflusst. Genauso wie Umwelteinflüsse. Das ist auch sehr, sehr gut bestimmt, dass Klimawandel, chronischer Stress, dort, wo wir geboren werden, wo wir aufwachsen, wo wir leben, einen sehr, sehr großen Faktor spielt in unserer Gesundheit. Das ist in Köln immer so ein geiles Beispiel, dass ich wohne in Köln, auf der rechten Rheinseite eher finanziell deprivilegierter ist die Lebenserwartung um einige Jahre geringer als in einem finanziell privilegierteren Stadtteil. Mhm. Und das zeigt uns einfach, es ist nicht nur so der Körper, sondern was wir mit ihm machen, welche Vorteile und Vorzüge wir genießen dürfen in dieser Gesellschaft, der uns krank oder gesund macht. Und deswegen finde ich es so wichtig, diese Ressourcen und auch Vorsorgen und auch ein Augenmerk dafür oder ein Bewusstsein dafür zu haben, so wichtig. Es geht nicht nur um Blutwerte, es geht nicht nur um subjektive Schmerzskalen, sondern um ganzheitlich zu gucken, woher kommt diese Person, welche Risiken hat diese Person, wie sieht das gesamtgesellschaftlich in einem Kontext aus und was können wir dafür tun, um das Spielfeld ein bisschen fairer zu machen, weil es ist nicht fair.
Das ist natürlich alles viel komplizierter, als einfach zu sagen, hey, lass es doch einfach so machen wie früher.
Ja, das wollte ich auch gerade genau sagen.
Genau, komplizierter. Genau das.
Oh nein, Frauen werden kompliziert. Das war irgendwie noch leichter, als die einfach Kinder bekommen haben, ganz viele, und keine Endometriose hatten und für uns gekocht haben. Dann lass uns lieber dahin zurückgehen, anstatt jetzt zu gucken, wie können wir uns jetzt darauf anpassen, was jetzt gerade die Frauen von heute brauchen.
Genau das. Ja. Und das ist auch in der Forschung, da fällt mir das wieder ein, weil wir eben das Thema hatten. Es war viele, viele Jahrzehnte lang einfach zu kompliziert für die Forschenden. Die haben dann einfach gesagt, ja, wir haben keinen Bock auf diese hormonellen Umstellungen und wir haben keinen Bock, Menstruation auch mitdenken zu müssen in unseren Medikamentenstudien. Deswegen rekrutieren wir nur Männer. Frauen kriegen teilweise Medikamente, die noch nie an Frauen getestet wurden in ihrer Testphase. Und es wird auf gut Glück so getan, als wären alle Körper gleich. Oder es werden Tierversuche gemacht, die sowieso schon, warum machen wir Tierversuche? Das ist grausam. Aber die an nur männlichen Versuchstieren gemacht werden. Oder an Tieren mit weiblichen Versuchstieren auch, die gar keine Menstruation haben. Mhm. So, es werden ich weiß nicht, ob es Mäuse oder Ratten waren. Da bin ich zu wenig Biologe. Aber da werden Menstruationsprodukte und Periodenmedikamente und alles getestet, die gar keinen ähnlichen Zyklus haben wie menschliche Frauen. So, das macht gar keinen Sinn. Aber weil es bequemer ist. Und das ist so, ich finde das peinlich, aus Bequemlichkeit Menschenleben zu riskieren. Das ist abst, das geht nicht.
Ich finde es also echt, ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, weil für mich gehört ja dieser Zyklus gehört einfach so zum Leben dazu. Der ist so komplett selbstverständlich. Aha. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für einen Menschen ist, der halt noch nie menstruiert hat, wenn das so selbstverständlich nicht dazu gehört. Dass man halt nicht mal daran denkt, dass im Laufe des Monats schwankt das halt bei manchen Menschen, wie sie sich fühlen oder was sie für Hormone haben oder sowas. Also finde ich schon irgendwie auch so ein bisschen witzig.
Dazu kann ich voll was sagen, Linia. Ich habe ja die Hormonspirale und dadurch habe ich meine Periode nicht. Und ich habe die, glaube ich, schon seit 3-4 Jahren nicht mehr. Und ich werde schon so voll zum Kerl. Also
wozu braucht man denn Mülleimer im Bad?
Nicht menstruierenden Personen, weil ich so denke, was wollen denn diese menstruierenden Personen? Weil ich also wirklich bin schon so, also ich weiß noch, wie das war. Also ich hatte auch immer extremste Schmerzen, wenn ich meine Tage hatte. Deswegen, also ich hatte da auch eine Zeit lang die Kupferspirale, die es noch verschlimmert hat und so weiter. Aber ich denke schon, es ist witzig, weil das jetzt 3-4 Jahre her ist, dass ich das letzte Mal geblutet habe und ich kann mich gar nicht mehr so gut daran erinnern, wie das war und denke immer so, fühle mich dann irgendwie gar nicht mehr so damit verbunden und merke auch aus meiner jetzigen Sicht so, okay, ich persönlich hatte das Thema Endometriose jetzt total auf dem Schirm und wollte es unbedingt jetzt besprechen. Weiß auch gerade gar nicht, weil ich vielleicht Freundinnen habe, die das betrifft oder so, aber eigentlich fühle ich mich damit gar nicht mehr so verbunden, weil ich selber nicht habe. Und das sind jetzt erst 3 Jahre her. Also ich hatte es ja mal. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, wie das sein muss. Ich finde es auch cool, Mergy, dass du jetzt so als Mann, dass du so sagst, ja, ich interessiere mich für das Thema, weil damit hast du ja gar nicht, du hast ja noch nie erlebt, wie das ist, ein Kind irgendwie in dir. Ja. Also ich meine, ich habe auch kein, also ja, das hat ja nicht jede Frau ein Kind in sich, ne?
Ja.
Aber du, weißt du, was ich
aber
meine?
Dazu habe ich auch eine random Frage, die ich stellen wollte, weil ich mich manchmal frage, also auch ob du mit anderen Menschen aus dem Studium, ob man dann so darüber redet, wofür man sich jetzt entscheidet, in welche Richtung man geht. Also und ich frage mich öfter so, das ist wahrscheinlich auch so ein Vorteil, aber so gerade bei Männern, warum entscheiden die sich für die Gynäkologie. Also gibt es da, also mich würde interessieren, warum du dich dafür entschieden hast und auch, ob du so das Gefühl hast, wie so, ah ja, man kann da so drei Typen von Menschen oder von Gründen irgendwie so, sind so typisch oder so?
Das ist eine interessante Frage. Es ist sehr viel Zufall in der Entscheidung, welche Fachrichtung man antritt in der Medizin, weil man meistens wie Scheiße behandelt wird. In Praktika, in Hospitationen, überall wo man ist, vor allem als studierende Person, man ist eigentlich ziemlich wenig wert oder Luft. Und wenn es dann Menschen gibt, zufällig morgen 8 Uhr früh, ich als Siebtsemester komme in einen Vorlesungssaal oder in einen OP-Saal, wo ein super cooler Urologe mich mitnimmt und sagt, hey, so, ich beachte dich, ich zeige dir, was ich selber cool finde an diesem Fach. Man ist sehr begeisterungsfähig, einfach weil eine Person einen sieht. Also das ist die Lebensrealität leider von vielen Medizinstudierenden, die dann sagen so, ich wurde einmal gut behandelt von einer autoritären Person und jetzt bin ich seit 20 Jahren, bin ich Onkologe. So, es gibt diese Stories wirklich sehr, sehr häufig. Und bei mir war es ähnlich. Ich habe einen sehr guten Kontakt bekommen, ganz zufällig über ein Praktikum, wo mich ein Gynäkologe in Essen einfach mitgenommen hat und gesagt hat, ich zeige dir jetzt 2 Wochen lang, was die ganzen Facetten der Gynäkologie sind. Ich wollte eigentlich reiner Chirurg sein quasi und nur operieren und habe gemerkt, die Gynäkologie ist extrem facettenreich, was, glaube ich, viele Leute auch begeistert. Heißt, wenn man auf dieses reine Operieren gehen möchte und Tumorerkrankungen oder Endometriose oder alles, was noch zu operieren ist, handwerklich meistern möchte, dann ist das ein super, super tolles Fach. Gleichzeitig kommt sehr, sehr viel auf der anderen Seite mit Hormonen dazu. Heißt, wenn man sich dafür zu begeistern kann, was bei mir auch ein großes Thema ist, was ich toll finde, dann kann man auch in diese Sparte gehen. Man kann diese Zwischenwarte von zwischen Urologie und Gynäkologie, heißt alles, was mit den Harnwegen zu tun hat, sich darauf spezialisieren oder sagen, ich finde magisch, wenn ein neues Wesen geboren wird, was ich fand das immer toll und magisch und faszinierend, dann kann man sich komplett darauf fokussieren. Und das sind, glaube ich, dieses Facettenreiche ist etwas, was für viele ein Grund für die Gynäkologie ist, vor allem am Anfang. Und für mich war es das auch. Und ich habe erst mit Anfang meiner Zeit im Krankenhaus dann gemerkt und durch Recherche, dass es eigentlich das politischste medizinische Fach ist und so viel auch mit Menschenrechten, reproduktiven Rechten, mit Gleichstellung, mit Solidarität, mit Politik zu tun hat, dass mich das halt sehr begeistert hat und inspiriert hat, meinen Account zu gründen. Heißt, bei mir kam vieles irgendwie zusammen, hat aber vieles dann am Ende Klick gemacht, so dass ich sagen kann, ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Und das ist auch das, was ich aktuell sehe. Ich bin sehr, sehr, sehr hoffnungsvoll mit Blick in die Zukunft, obwohl einiges verdammt scheiße läuft auf der Welt, dass vor allem in der Gynäkologie sehe ich NachwuchsärztInnen und Medizinstudierende, die wirklich mit einem sehr aktivistischen Ansatz jetzt schon da reingehen. Mhm. Die sind teilweise im 2., 3. Semester und sagen, ich möchte was verändern, ich möchte aktivistisch, ich möchte politisch, ich möchte inklusiv in die Gynäkologie gehen. Und meine subjektive Meinung ist, die coolsten Leute, die gerade Medizin studieren, die hipsten, tollsten und die aktivistischsten, die lautesten, die auf den Protesten sind, das werden später GynäkologInnen und die werden verdammt gut sein.
Cool, dann hat sich's ja endlich gelohnt und wir kriegen jetzt mal die Creme de la Creme ab, endlich. Ja.
So.
Darf ich dir so eine private Frage stellen? Du musst die auch gar nicht beantworten.
Bitte.
Also ich weiß auch gar nicht, ob du manchmal mit Personen mit Vulva Sex hast, aber wenn du das so machst, dann wollte ich wissen, hat sich das irgendwie verbessert, so dein Skill? Weil ich frage mich irgendwie immer so, wenn ich jetzt Gyn wäre, ja, dann wäre ich mega gut im Bett bestimmt, oder?
Ich glaube, dann hätte ich voll den Stress, dass alle von mir erwarten. Das ist so wie wir, wo immer alle sagen, du als Hure, du hast ja bestimmt irgendwelche Supertricks oder so. Ja, okay. Mhm.
Ich check das mit dem Druck. Das verstehe ich. Das ist eine wichtige Perspektive auf jeden Fall. Was wollte ich dazu sagen? Ich habe ein bisschen Blackout gerade.
Komisch, bei dem Thema kommt jetzt der Blackout. Ja, so ein Zufall.
Also ja, ich bin bisexuell, ich habe auch Sex mit Personen mit Vulva beziehungsweise mit einer Person gerade. Ich bin in einer festen Beziehung mit einer Frau und muss sagen, ich glaube nicht, dass ich einen krassen Vorteil habe dadurch, dass ich sehr viele Vulven schon gesehen habe und das sehr im Detail studiert habe, sage ich jetzt mal. Ja, ich tue mich so ein bisschen schwer mit der Bezeichnung so besseren Sex, weil am Ende des Tages ist es geht um irgendwie sehr, sehr subjektive Bezeichnung und so ein bewertendes Ding von so, was ist guter Sex? Was, also am Ende soll man sich wohlfühlen und ist es eigentlich relativ egal ab einer bestimmten Grundlage. Danach ist es relativ egal, so was man weiß, was man vorher schon gemacht hat, was man irgendwie an Skills oder Wissen mitbringt, sondern eher ein Einfühlen in die andere Person, sich wohlfühlen können und mit Konsens eigentlich genau das machen, was diese verschiedenen beiden oder mehrere Personen halt sich wünschen. Und das empfinde ich als guten Sex. Und da ist die Grundlage eher Empathie, Zuhören und Kommunikation, anstatt irgendwelche Skills und Lehrbücher. Aber ich finde es auch wichtig, das nochmal gesagt zu haben, es braucht eine gewisse Grundlage. Mehr Menschen ohne Vulva und mehr, vor allem Männer, müssen sich einmal kurz auch bitte angucken, so, wie ist das Ganze aufgebaut? Was ist eine fucking Klitoris? Schau, und nicht nur penetrativer Geschlechtsverkehr ist das Nonplusultra. Es gibt viele Sachen, die für viele verschiedene Menschen ganz verschiedene Erlebnisse und auch Lust auslösen können. Von daher informiert euch, schafft eine Grundlage und auf Grundlage dieses Wissens und dieser Basis dann mit den Personen, mit denen man intim wird, kommunizieren. Das ist quasi die Creme de la Creme und das ist für mich guter Sex.
Und kannst du aber währenddessen deine berufliche Sache so beiseite legen? Also ich frage mich gerade, ob du manchmal dann so automatisch nach, keine Ahnung, irgendwelchen Verhärtungen oder sowas checkst, genau, oder so. Also, oder kannst du das dann so voll vergessen, auch in dem Moment?
Interessant. Ich glaube, mir ist das noch nie passiert. Ja, oder ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich jetzt beim Sex dachte, hui, diese Hautveränderung sollte sie aber nachschauen lassen an der Brust oder irgendwo. Aber das kommt schon auf. Das kam in den letzten Jahren schon auch manchmal auf, dass dann, wenn man nackt ist, die Person sagt, hey, kannst du dir das kurz mal anschauen oder kann ich kurz deinen Rat haben? Ich weiß, das ist jetzt professioneller Talk, aber so, ich fühle mich verunsichert und das ist okay. Irgendwie ist es.
Habt ihr schon mal?
Weil ich habe mich ja entschieden dafür, das öffentlich zu machen. Es ist ja nicht so, dass eine Person dann aus dem Nichts auf mich zukommt, sondern ich habe mich ja entschieden, auch Aufklärungsarbeit zu machen. Deswegen.
Okay, das ist dann vielleicht jetzt wirklich auch sehr privat, vor allem vielleicht auch für die Person, mit der du gemacht haben könntest. Aber habt ihr schon mal ein Rollenspiel gemacht, wo du quasi der Gyn warst? Und oder warst du schon mal in so einem, ich war nämlich letztens erst wieder in so einem, mit einem Kunden in so einem, in Neukölln, ist das also in dem Berliner Köln.
Yeah, yeah, yeah.
Da gibt es so ein, da gibt's quasi so ein, wie nennt man das, wie so ein BDSM-Studio, was man mieten kann, wo auch so ein Gynnstuhl ist. So. Und genau, also hast du sowas schon mal gemacht?
Nee, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Schiss auch vor, also ich werde jetzt mal ganz ehrlich sein, ich habe ein bisschen Schiss, was die anderen Leute sagen werden im Internet, wenn man so darüber redet, weißt du, weil ich bin eh schon sehr, sehr konfrontiert damit, dass mein Beruf sehr sexualisiert wird und dass mir vorgeworfen wird, ich sei einfach nur pervers und habe mich entschieden, 7 Jahre Medizin zu studieren, 5 Jahre Facharztausbildung anzugehen, um einfach Frauen nackt zu sehen und denen Stimme Sachen zuzufügen. Heißt, ich will mich so stark wie möglich von der Sexualisierung meiner Profession distanzieren und auch in meinem eigenen Sexleben sehr trennen, was Beruf und was Lust und Intimität ist. Und ich glaube, da tue ich mir, aber auch meiner Fremdwahrnehmung von außen das Allerbeste, dass ich da weniger angreifbar bin, aber auch für mich mental trennen kann. Das ist Arbeit und das ist nicht Arbeit.
Das ist richtig gut, dass du das sagst. Ich finde das einfach richtig gut, weil ich glaube, du kriegst doch bestimmt andauernd, also wenn du so sagst, du bist auf einer Party, sagst, ah, ich bin Gyn, dann sagen doch bestimmt alle so schmierig, so, ah, Gyn oder so, oder sagen so, ah ja, dann siehst du die ganze Zeit, also es ist ja im Grunde immer die Reaktion deines Außenfelds, so, ah ja, geil, dann siehst du ja die ganze Zeit Muschis oder so.
Jede einzelne Uberfahrt und ich rede sehr gerne betrunken mit Uberfahrenden, ich liebe es zu jappen. Und häufig sind es halt auch Landsleute irgendwie, wo man oft Türkisch reden kann, die dann sagen, hey, was ist dein Job? Was machst du? Und man kommt ins Quatschen. Und so sei es auf Partys, sei es der Uber-Fahrer, sei es irgendein Verwandter, eine Tante, irgendwer. Häufig kommt einfach diese Antwort von, geil, genug Kollege, dann musst du doch hier das und das sehen und oh, hier und sexy und sowas. Und häufig sind es einfach Männer und Menschen, die nicht betroffen sind von Menstruation, die das in ihrem eigenen Kopf so in eine Kategorie stecken und sexualisieren und sich denken, da wird irgendeine Person, die die selber geil finden und anziehend finden und irgendeine Schauspielerin kommt dann und als nächstes auf dem Günststuhl sitzt dann deren Traumfrau und als dann nächstes sitzt die Pornodarstellerin, die sich gestern noch angeguckt haben. Es geht um Erkrankungen. So, das ist für Menschen, die selber schon mal beim Gyn oder bei der Gyn waren, die selber betroffen sind von so Erkrankungen, die selber eine Geburt durchgemacht haben und im Krankenhaus waren, die können ja sagen, das ist absolut unsexy. Also da auf diesem Stuhl zu sitzen und die Angst zu haben, gerade eine Erkrankung zu bekommen und mit diesen kalten Metallteilen untersucht zu werden, das ist eines der unerotischsten Sachen, die ich mir vorstellen kann.
Ja.
Und nur nicht betroffene Menschen projizieren das dann meistens auf mich. Ich sage nicht, dass man daraus nicht eine Fantasie und Erotik schaffen kann. Das darf auf jeden Fall bestehen. Aber das abzustempeln und so diese ganze Profession in ein schlechtes Licht zu rücken, finde ich problematisch und halt wirklich sehr engstirnig gedacht.
Mhm. Ja. Und ich muss tatsächlich sagen, mir gibt dieser Stuhl in diesen BDSM-Studios tatsächlich, für mich gibt es so, ich weiß, Lenia steht da voll drauf, aber für mich gibt es dann so richtigen Cringe. So. Und nein, also, ich will auf keinen, oder so ein Beklemmungsgefühl, also vielleicht auch von meine Gyn-Erfahrung, also ich habe jetzt nichts Schlimmes erlebt, aber ich bin jetzt auch wirklich kein Fan und
ja,
finde jetzt so, das passt irgendwie nicht so zusammen für mich, aber ich glaube, es ist auch für jeden unterschiedlich, aber ich finde es richtig gut, dass du das für dich so abgrenzt und direkt auch so sagst, weil ich glaube, das ist halt auch genauso wie wenn ich sage, ich bin Sexarbeiterin, dann kriege ich ja auch immer die gleichen Reaktionen. Aber ist auch okay. So ist auch, ja, ich finde es auch normal und so, dürft ihr ruhig irgendwie fragen und sowas, aber es ist ja trotzdem so ein bisschen Bullshit-Bingo und du hast ja wahrscheinlich auch das gleiche Bullshit-Bingo dann.
Voll.
Ich finde es auch gerade witzig, weil ich dachte auch, ich würde, wenn mir jemand sagt, er ist Gyn, dann würde ich auch niemals sagen so, sexy, weil das halt für mich auch so klar ist, dass es keine sexy Situation ist irgendwie. Aber jetzt auch nicht, also auch nicht jetzt, ich habe jetzt nie wegen irgendwelchen krassen Krankheiten, sondern einfach diese Vorsorgeuntersuchung. Ist halt einfach Vorsorgeuntersuchung, ne? Ja. Und ich frage mich jetzt aber gerade, also ich war auch noch nie bei einer Person, oder ich hätte noch nie eine Gyn oder einen Gyn, die ich irgendwie attraktiv gefunden hätte oder sowas.
Und ich hatte mal einen sehr attraktiven Gynäkologen.
Ja.
Ich glaube auch wirklich die Hälfte der Frauen ist nur zu dem gegangen, weil der so hot war.
Das heißt, und fandest du das in dann München. Irgendwie, also mich würde gerade interessieren, ob es halt auch wirklich diese Perspektive gibt, dass nicht im Rollenspiel finde ich es halt auch richtig geil, aber auch in der Realität Menschen das irgendwie sexy finden. Vielleicht können wir das als vielleicht können wir das als Spotify-Umfrage machen.
Ich fand es dann eher komisch, dass der mich dann untersucht hat, weil ich fand den so hot, aber ich wollte dann jetzt irgendwie nicht in der Situation vor ihm sein, weil das ja auch so eine, ich fand es eher kontraproduktiv, dass er attraktiv war eigentlich. Ich bin nicht zu dem gegangen, weil er attraktiv war, aber ich weiß auch nicht. Du meinst, du willst jetzt wissen, wie viele Leute sexualisieren ihren Gyn? Ist das die Frage?
Ob das schon mal jemand wirklich mit genau sexy fand, diese Situation.
Und so fantasiert darüber so. Okay, das ist eine gute Umfrage. Honey Money wird die Umfrage machen. Ja. Oh mein Gott, ich habe ja so viele Fragen auf der Liste, ne? Und wir sind noch, also ich finde es richtig gut, dass wir so deep reingehen und wir müssen auch gar nicht, wir haben auch so viel noch so Fragen bekommen aus der Community.
Warte mal, genau. Ich finde, Luisa, wir dürfen beide noch eine random Frage stellen. Du fängst an, weil ich habe auch noch eine random Frage zum Ende.
Eine random Frage.
Also eine random, oder du hast, weil du meintest, du hast irgendeinen...
Ich habe so einen Schnipsel. Okay, also ich kann Mergy jetzt einfach konfrontieren mit einer Aussage.
Bitte.
Und du kannst einfach reacten. So Live-Reaction. Warte, ich muss sie nur öffnen. Ich muss nur den Link öffnen. Und dann muss ich auf...
Ich glaube, wir können, um die Angst schon mal zu steigern, sagen, das ist, glaube ich, irgendeine Aussage von einer CDU-Abgeordneten oder so.
Ich verspüre die Kinder.
Moment, es muss noch.
Zweitens, wenn Frauen keine Kinder kriegen wollen, weil sie an der Stelle sich nicht in der Lage sehen, ein Kind zu bekommen, dann sollten sie erst gar nicht schwanger werden. Also müsste man an der Stelle bei der Aufklärung ansetzen.
Wo hast du das her, Luisa? Wann wurde das? Ist das irgendwas Aktuelles oder ist das 100 Jahre alt oder so?
Ja, es stimmt. Ich muss noch die Quelle nennen. Es ist Anja Wagner-Scheid, CDU-Fraktion Saar vom September 2025. Ja. Was sagen wir dazu? Wenn Frauen nicht schwanger werden sollen, dann sollen die doch gar nicht erst schwanger werden. Also wenn die keine Kinder kriegen wollen, sollen sie doch gar nicht erst schwanger werden.
Ja, ganz, ganz einfache Lösung, ne? Wenn Menschen nicht sterben wollen, dann sollen sie sich auch nicht vor eine Pistole stellen. Das ist ganz einfach. Das ist halt das Problem. Wir können nicht kontrollieren, was mit Körpern gemacht wird, vor allem mit reproduktiven Körpern, mit weiblich gelesenen Körpern, mit queeren Körpern, die einfach bewiesenermaßen deutlich höhere Gefahr laufen, sexualisierte Gewalt oder generell Gewalt oder auch Ermordung zu erleben durch Männer. Und das zeigen die Statistiken ja, dass der Großteil der Gewalt, der Großteil der Vergewaltigungen, der Großteil der Übergriffe von Männern ausgeht. Und deswegen finde ich es ein absolut sexistisches, absolut menschenverachtendes Narrativ zu behaupten, werdet doch einfach nicht schwanger, wenn ihr nicht schwanger werden wollt. So, Anja, wenn du nicht schwanger werden willst, dann tu gerne dein Bestes, um nicht schwanger zu werden. Aber nicht alle Personen sind in der privilegierten Position, sich das aussuchen zu können und so viel Recht über ihren Körper, so viel Macht über ihren Körper zu haben, um das selbstbestimmt auch ausleben zu können. Und diese Perspektive haben viele Menschen nicht, die privilegiert sind, die vielleicht ein sehr behütetes Leben hatten. Ich kenne diese Personen von der CDU nicht, aber ich würde mir wünschen, mit mehr Weitsicht, mit mehr Empathie und mit mehr inklusiven Lebensrealitäten durch die Welt zu gehen und sich zu überlegen, nicht jede Person lebt so wie ich. Nicht jede Person hat die gleichen Rechte wie ich. Nicht jede Person kann sich entscheiden und hat jeden Morgen was zu essen. Nicht jede Person hat Geld, um sich Periodenprodukte zu leisten, um sich Verhütungsmittel zu leisten, um sich einen sicheren Ort zu leisten, wo sie bestimmen kann, ob sie schwanger wird oder nicht. Es leben Leute auf der Straße. So, das sind einfach Lebensrealitäten, die dieser Person zumindest in diesem Moment, während sie diese Aussagen trifft, nicht präsent sind. Und da würde ich wirklich an alle Menschen in unserer Gesellschaft appellieren, zu sagen, schaut euch um, nicht alle Personen haben dieselben Privilegien und Rechte, wie wir sie genießen. Und macht euch Gedanken, wie wir das zu einer faireren Welt machen können.
Und manche Menschen, vielleicht dann auch nicht gerade die CDU-Abgeordnete, aber haben auch einfach manchmal Spaß beim Sex und wollen nicht die ganze Zeit nur Angst haben. Und so, ich kenne echt viele Frauen, die zu mir in die Sexualtherapie kommen, die sagen, der Hauptfaktor, warum sie beim Sex nicht loslassen können, ist, weil sie Angst haben, schwanger zu werden. So, weil das die ganze Zeit da drin ist.
Also, ja, und das kommt ja auch noch dazu, genau. Auch selbst wenn man sagt, ich habe alles in Anführungsstrichen perfekt irgendwie vorbereitet, so kein Verhütungsmittel wirkt zu 100%. So, das gibt's einfach nicht.
Ja, ich glaube, bei der Pille ist es doch so, dass wie viele Frauen von 100 ungefähr?
12 oder so, hatten wir das nicht letztens?
Bitte?
Ja. Ich glaube, 12 von, ich glaube, warte, das wäre bei Kondom, das wäre viel zu viel, ne?
Ja, Pearl-Index von Pille ist, glaube ich, 0,3 bis 0,5, heißt in
1000 Fällen 5.
Aus 1000 Frauen, die ein Jahr lang mit der Pille verhüten, werden 3 bis 5 schwanger. Ja. Trotzdem.
Okay, jetzt darf ich noch mal eine random Frage stellen. Und zwar, Nico, ist jetzt eine ganz andere Richtung, aber eigentlich auch ganz witzig. Und zwar bin ich ja manchmal auch so in so Spiri-Kreisen unterwegs und so, oder so ESO-Kreisen. Und da gab es letztens auch mal eine Situation, wo ich sowas gehört habe, dass jemand irgendwie meinte, ja, also wir als heilige Frauen natürlich, Frauen sind dann immer sehr heilig, wir müssen ganz genau aufpassen, welche Männer wir in unseren Körper aufnehmen, weil die DNA von diesem Mann bleibt dann irgendwie 7 Jahre.
Genau, 7 Jahre in meinem Körper.
Ja, genau, in meinem Körper und sowas. Und dann dachte ich erstens habt ihr noch nie was von Kondomen gehört? Und zweitens, was sagst du dazu?
Du meinst, wenn eine Frau nicht 7 Jahre lang die DNA ihres Mannes in sich haben will, soll sie halt verhüten? Willst du das damit sagen?
Genau, die meinten, also Hauptsache du bist keine Slut, weil das wird ganz schlimm, weil dann ist nämlich auch, das ist auch so aus Männerperspektive, ne? Weil dann sozusagen, wenn ein Mann dann mit dir ein Kind zeugt, dann hat der sozusagen eigentlich die letzten 7 Jahre Männer mit dabei und ist gar nicht sein eigenes Kind. So, ich glaube, das ist so der Naja, genau. Also was ist das aus medizinischer Perspektive? Was kann man dazu sagen?
Ja, ich habe dazu tatsächlich auch schon mal ein Video gemacht, weil es sehr, sehr viele Menschen gibt, die das behaupten und auch repostet haben und reproduzieren, weil es ein sehr geschicktes Narrativ ist von sehr nationalistisch und sehr sexistisch denkenden Menschen, die eigentlich im Internet nur schwurbeln. Heißt also erstmal klar, dass daran gibt es nichts Wissenschaftliches. Das ist Quatsch. Das sollte erstmal so klar sein, dass wir das schon mal gesagt haben. Ich habe im Detail, da könnt ihr gerne auch mal reinschalten, das Video erklärt, was für Grundlagen wissenschaftlich für diese Behauptungen bestehen. Das eine ist, dass es verwechselt wird mit dem sogenannten 7-Jahren-Zellzyklus. Heißt, ein Anthroposoph namens Rudolf Steiner hat mal sein wissenschaftliches Wissen, was er selber so sagt. Er hat das wohl aus Hellseh-Organen erlangt. Irgendwie wurde es ihm zugespielt. Heißt, er hat keine formale Bildung dazu, sondern irgendwie wurde es ihm zugesandt. Und da hat er gesagt, ja, der Körper erneuert sich alle 7 Jahre komplett. Du bist eine komplett neue Person in 7 Jahren.
Stimmt das auch gar nicht, weil das habe ich immer so als Fact.
Ich dachte auch, die Haarstruktur ändert sich nach 7 Jahren. Das stimmt dann also gar nicht.
Jede Zelle hat ein anderes Ablaufdatum. Also die inneren Zellen vom Darm zum Beispiel, ungefähr alle 10 Jahre erneuern die sich oder ist da quasi einmal rundum neues Zellmaterial. Mhm. Haare sind ganz anders, Nägel sind sehr, sehr langlebig. Die Schleimhaut in unserem Mund oder in unserem Genitalbereich ist viel schnelllebiger. Heißt, man kann das gar nicht für den ganzen Körper so pauschalisieren. Das macht alles gar keinen Sinn. Aber es wurde quasi als Narrativ für Reinheit und für verschiedene andere Sachen benutzt. Quasi Pseudowissenschaft, um die Gesellschaft zu formen, wie es sehr, sehr häufig passiert ist. Und das andere ist, die andere Grundlage ist der Mythos der Verschmelzung oder der Mythos des fetalischen Mikrochimerismus. Das ganze gruselige Wort bedeutet eigentlich nur, dass kleine DNA-Fragmente vom Fötus, vom Embryo, im Körper der Mutter verbleiben können, auch manchmal jahrzehntelang. Aber das gilt nur für schwangere Frauen und die DNA von ihrem anwachsenden Baby. Heißt nicht, wenn du Geschlechtsverkehr mit einem Mann hast, hast du 7 Jahre sein DNA in dir. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil auch also Spermien überleben ja auch gar nicht so lange und auch alles, was in denen ist, kann gar nicht so lange überleben. Das ganz große Problem, was ich darin sehe, ist halt, dass diese Schwurbler im Internet halbwahre Konzepte, die ich gerade ja auch gesagt habe, dieses mit dem 7 Jahre und der DNA, vermischen mit esoterischer Interpretation. Und das kommt halt dabei raus, wenn man kein wissenschaftliches Grundverständnis hat und das mit patriarchalem Gedankengut mixt, weil am Ende des Tages ist es nur also die Intention von diesen Videos ist ja nicht, hier Fun Fact, 7 Jahre lang bleibt die DNA in dir drin, sondern du bist schmutzig, wenn du Geschlechtsverkehr mit einem Mann hast. Du bist schmutzig, wenn die DNA von mehreren Männern in dir ist. Die verschmelzen dann. Du weißt nicht, von wem du das Kind hast. Und du solltest verhüten, du solltest deinen Körper beschützen. Du solltest keine sexuelle Autonomie und keine sexuellen Rechte haben. Das sagen uns diese Videos. Die wollen nicht nur einfach einen wissenschaftlichen Fact mit 7 Jahre DNA erzählen, sondern sagen, du bist schmutzig und du bist falsch, wenn du ein erfülltes sexuelles Leben hast als Frau. Mhm. Und das ist das Schlimme, was ich halt sehe in sehr vielen so Bubbles, die pseudowissenschaftliche Grundlagen nehmen, um sie für sexistische Narrative zu benutzen.
Und das ist ja dann auch aus der ESO-Bubble, die sich ja dann auch so als irgendwie nicht rechts verkauft, aber doch ein bisschen rechte Ideologie auch immer wieder mal mit.
Ja, und es ist dann immer wieder kommen wir zurück zur Natur und früher war alles besser. Für wen war früher alles besser?
Ich finde, wir nutzen jetzt einfach das auch nochmal für unsere eigene Propaganda. Also pass auf, Leute, Ärzte und Ärztinnen hassen diesen Trick, aber es ist wahr. 7 Jahre lang bleibt die DNA in deinem Körper. Das heißt, wenn du mit deinem Partner zu Hause nicht so ganz zufrieden bist, weil der hat vielleicht so einen Bierbauch und so, dann nutze einfach diesen Trick und schlaf dir einfach dein Kind zusammen. Das heißt, du suchst dir so, ich sag mal so die 50 besten Männer aus, die es da draußen so gibt. Also zum Beispiel, wenn du lieber braune Augen willst, nimmst du dir einen braunäugigen und dann noch einen mit Sixpack und so. Und dann kannst du dir so einfach dein Wunschbaby zusammenstellen. So. Also schlaf einfach mit möglichst vielen.
Das macht mir ganz starke Bauchschmerzen. Ja. Ganz starke Bauchschmerzen. Genau. Das gefällt mir gar nicht.
Gut, ich sehe jetzt schon, wie jetzt genau dieser Schnipsel rausgeschnitten wird. Und dann werden wir ab morgen auch gecancelt. Genau, stattdessen hört euch lieber das ganze Interview an. Oder noch besser, geht mal auf den Podcast. Gynäkollegis heißt dein eigener Podcast, ne, Merti? Genau.
Genau.
Und genau. Dein Instagram heißt auch Gynäkollege, also dann in der Einzahl quasi, richtig? Genau.
Ja.
Wir haben den natürlich auch unten verlinkt. Das heißt, wenn ihr noch ein paar mehr so echte medizinische Fakten statt meinen natürlich auch sehr echten Fakten hören wollt, dann könnt ihr ja da mal vorbeischauen. Ja, und vielen, vielen Dank, dass du da warst und so offen mit uns über alles geredet hast.
War sehr interessant. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich danke euch. War ein sehr, sehr schönes Gespräch und wir haben viel gelacht, viel gelernt und ich gehe happy in diesen Montag rein.
Cool. Jetzt. Und dann ganz viel Erfolg bei deiner neuen, was meinst du, in Dortmund?
Neuen Stelle.
In Düsseldorf, genau.
Ja.
Jetzt rennen alle nach Düsseldorf.
Euch.
Genau, ja.
Wenn ihr Babys wollt, kommt.
Ja, ich wollte eigentlich bisher kein Baby, aber vielleicht überlege ich es mir jetzt nochmal.
Babys.
Alles klar. Danke, Merti. Tschüss.
Ja, danke.
Danke euch. Ciao, ciao.
Tschüss.
Geliebte auf Zeit.